Ich freue mich, dass wir heute hier sein können, vor allen Dingen, weil es uns auch nicht so gut ging in letzter Zeit. Aber ich werde dazu noch gerne ein paar Sachen sagen. Ich möchte aber auf jeden Fall anfangen, wie ich immer anfange, mit einem Wort aus der Bibel. Paulus, ein Apostel Christi, Jesu, durch den Willen Gottes an die Heiligen in Lauenburg, die Gläubigen in Christus Jesus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus. Amen. Das ist der Beginn des Epheserbriefes, den der Paulus an die Leute in dieser Hafenstadt geschrieben hat. Da kommen wir nachher noch zu, und zwar ausgiebig. Ich möchte aber nur kurz eine kleine Erklärung geben, weil ja viele verstehen manches nicht. Ich schließe mich da gerne mit an. Auch ich verstehe manches nicht, obwohl ich manchmal alles so klar vor mir liegen habe und denke, alles ist gut, du stehst im Willen Gottes, lauf los, lass dich nicht bremsen, lass dich nicht stoppen, Attacke. Ja. Das bringt ja auch Spaß, und wenn man dann noch etwas bewirken kann, was wir ganz zweifellos in unserer Gemeinde getan haben, dann kann sein, was will, irgendwie ist alles gut. Und so ist es mir vor einiger Zeit gelungen. Das Wochenende vor Ostern hatte ich den Predigtdienst. Ich habe eine Predigt für unsere Gemeinde in Lübeck vorbereitet. Die war sehr gut, hatte ich das Gefühl. Ich war auch schon, ich glaube, 2 Tage vorher fertig, sonst bin ich immer auf dem letzten Drücker, Samstag. Aber ich habe vorsichtshalber nochmal am Samstagabend gedacht, guck noch mal einmal alles durch, vielleicht hast du ja noch das eine oder andere, was du dazufügen kannst, oder auch du siehst, was du weglassen kannst. Und dann habe ich den Abend damit verbracht, noch mal die Predigt durchzuarbeiten, und wie man so schön sagt, und siehe, es war sehr gut. Das war meine ganz persönliche Meinung, ne? Kannte noch niemand bis dahin, sollte erst am nächsten Tag vorgebracht werden. Das war ungefähr so um 11 Uhr, als ich dachte, okay, das war's, alles gut, ganz morgen in Ruhe losgehen. Um 12 hat's mich völlig von den Füßen gehauen, was ich eigentlich so erst ein einziges Mal in meinem Leben erlebt habe. Und ich habe viel mit Krankheit erlebt. Und es ging mir von einer Minute auf die andere so schlecht, dass ich gedacht habe, was soll das denn jetzt, ne? Und sofort kamen mir natürlich auch die Gedanken, na, das ist ja toll, du willst morgen eine Predigt halten über Kranke und über Heilung und wie Jesus das gemacht hat und was unser Auftrag ist. Und jetzt wirst du auch noch krank. Und zwar nicht irgendwie ein Schnupfchen oder Erkältung oder so, sondern es hat mich buchstäblich von den Füßen geholt. Ja, mir blieb nichts anderes übrig nach einer durchwachten, durchkämpften, durchhusteten, durchschwitzten, kaputten Nacht, morgens in der Gemeinde anzurufen und sagen, Jungs, ich komme nicht, tut mir leid, müsst auch heute einmal Ersatz schaffen. So, das war ein richtiger, ja, wie man so sagt, ein Niederschlag. Mich hat es wirklich niedergeschlagen. Könnt ihr meine Frau fragen, die wusste auch wieder gar nicht, was sie recht machen sollte. Hatte schon alle möglichen Sachen, Notarzt, Feuerwehr, dies und das rausgesucht, weil das wirklich heftig war. Was aber am allerheftigsten war, deswegen erzähle ich das eigentlich alles, das ist das, was sich dann im Kopf herum passiert. Wir wissen ja aus der Bibel, aus dem Wort, dass der Feind, mit dem wir es zu tun haben, nicht unter den Menschen zu finden ist, dort auch nicht zu suchen ist, wer da sucht, liegt völlig falsch, sondern dass es die Mächte des Teufels, des Satans, die in den Lüften sind. Und in der Bibel steht, der Satan läuft umher und sucht, wen er verschlingen kann. So, und diesen Abend hatte er mich gefunden, hat gedacht, okay, der ist ja richtig arglos, der denkt an nichts Böses, der sieht sich schon morgen als gefeierten Prediger vor der Gemeinde stehen und alle kommen zu einem und, ha, Herr, wunderbar, den knacken wir jetzt weg. Und das hat er voll gemacht. Und genau das ist mir so richtig klar geworden, als ich diese Nacht dort lag und immer wieder dachte, das gibt's doch nicht. Und nun muss ich dazu sagen, wir haben so seit anderthalb Jahren jetzt das Thema Heilung drauf, wir bei uns zu Hause hier, haben auch vorsichtig angefangen, das schon mal in der Gemeinde ein bisschen vorzutragen. Aber was seit dem Tag, wo wir uns das beschlossen haben, über das Thema Heilung zu sprechen, was bei uns alles passiert ist, was schiefgegangen ist, Sachen, wo wir im Leben nicht dran gedacht haben, mit einmal regnet es rein bei uns ins Haus, ja. Nicht zu fassen, haben wir schon ewig nicht mehr gehabt. Wir hatten das mal zu Anfang, aber das war nicht nur eins. Dann war die Toilette verstopft. Und zwar so, dass selbst ein Fachmann die nicht wieder auf Anhieb hinbringen konnte. Da haben wir lange mit zu kämpfen gehabt. Viele Nicklichkeiten, viele Kleinigkeiten, aber alles bumm, immer so ein kleinen mit, bumm. Und damit wir das auch richtig merken, woher der Hase läuft, immer dieses Grinsen im Hintergrund. Siehst du, und du willst über Heilung sprechen? Das ist ja blöd. Und ja, nun kommt das dazu, warum ich mich so ein bisschen erklären möchte. Es gibt natürlich einen Grund, warum wir über Heilung sprechen. Und dieser Grund, warum wir über Heilung sprechen, ist, dass wir Krankheit hassen, wie die Pest. Wir haben in unserem Leben, sowohl meine Frau als auch ich, so viel mit Krankheit zu tun gehabt, nicht nur persönlich, das hätte schon gereicht, aber auch in unserer direkten Umgebung, in der Familie, überall immer wieder mit Krankheit. Und deswegen haben wir irgendwann mal gesagt, das geht so nicht weiter, wir müssen jetzt was tun. So, und dann haben wir schon mal vor einiger Zeit angefangen, haben auch nicht viel Schönes erlebt, weil ja, es ist ja immer so, ich sage es mal ganz offen, wir sind ja hier unter uns, es gibt gerade in christlichen Kreisen mehr Kranke wie Gesunde. Das ist einfach so. Und wenn man so ein bisschen in der Leitung der Gemeinde zu tun hat, dann kennt man manche Sachen noch, die die Gemeinde so gar nicht kennt und sieht, wo es auch in den Leuten, wo man denkt, oh, bei denen ist alles in Ordnung, was da alles im Hintergrund noch läuft. Auch an Krankheiten, auch an ja, verschiedenen Sachen und so weiter. Und das war aber nicht der Grund, warum wir dieses Thema ausgesucht haben. Der Grund war einfach der, dass in unserer Bibel drin steht, dass wir losgehen sollen, das Evangelium vom Reich Gottes predigen sollen, dass wir Gesunde heilen sollen, Dämonen austreiben sollen, ja, und alles das tun, was Jesus getan hat. Und das kommt noch dazu, das könnte einen ja richtig kaputt machen, wenn man drüber nachdenkt, wir sollen noch mehr tun wie Jesus. Wer hat das gesagt? Wer kommt auf so eine aberwitzige Idee? Ja, das war unser Herr. Unser Herr Jesus hat uns genau das aufgetragen, dass wir das tun sollen. Und deswegen haben wir das aufgenommen, das Thema, als wir es wieder präsentiert bekommen haben. Und glaubt nicht, dass wir jetzt aufhören, nur weil wir mal umgehauen worden sind. Das kennen wir schon von früher. Da kennen wir uns schon fast mit aus. Ja, wir schlucken jetzt ein paar Mal kräftig. Wir sortieren unsere Gedanken. Wir sprechen mit dem Herrn, was wir eventuell falsch gemacht haben. Denn wir wissen eins, wissen wir ziemlich genau. Wenn wir mit diesem Thema Heilung in eine Gemeinde kommen, dann sitzen dort 80% kranke Mitglieder. Und die achten auf jedes Wort, weil es für sie wichtig ist, für manche sogar lebenswichtig. Ja? Und wir wissen genau, was wir damit anrichten, wenn wir über Heilung sprechen. Und dann sitzt jemand vor uns und wird nicht heil. Und wir wissen auch, wie der rausgeht, nach Hause geht, was vielleicht die Woche über ihn umtreibt. Vielleicht wird er traurig, vielleicht depressiv oder sonst irgendetwas. Aber wir beten natürlich auch vor dem Gottesdienst und nach dem Gottesdienst, dass Gott Hilfe schicken möchte, weil wir sind keine Einzelkämpfer. Wir sind Teamplayer, das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Und wir freuen uns immer, wenn wir Gleichgesinnte finden, die mitarbeiten, mithelfen. Und wir haben das so oft erlebt, dass Gott, unser Vater im Himmel, wenn wir mit unserem Latein am Ende sind oder wenn wir auch irgendwo wieder weg müssen, dass er dann jemanden schickt, der punktuell demjenigen hilft, der Probleme hat. So, ich wollte das einfach nur mal heute ein bisschen ausbreiten, damit ihr seht, wir machen das keineswegs leichtfertig mit diesem Gott wichtigen Thema umzugehen. Denn eins könnt ihr glauben, Jesus wäre nicht gekommen auf diese Erde, hätte alle heil gemacht, wenn er das nicht als Herzensanliegen gehabt hat. Und ich bin mir ganz sicher, bis zum heutigen Tag auch immer noch hat. Denn kein Vater möchte, dass sein Kind leidet, dass sein Kind krank ist. Was machen Eltern alles für Verrenkungen, nur damit Kinder heil sind, damit sie in Ruhe aufwachsen können und ja ein möglichst annehmbares Leben haben. So, und jetzt hatten wir dann den Auftrag bekommen, uns vor anderthalb Jahren ging das los, mit diesem Thema zu befassen. Und dann sind wir wieder in dieses Thema eingetaucht. Und das ist natürlich jetzt so, wenn wir in diesem Thema drinstecken, dann sieht das bei uns so aus, dass wir nicht dort hingucken, wo nichts passiert, sondern wir gucken dann dorthin, wo etwas ganz konkret passiert. Und ich kann euch sagen, es gibt auf der Welt viele, viele Punkte, viele Gemeinden, viele Gemeindegruppen, wo heute Heilung innerhalb der Gemeinde etwas völlig Normales ist. Und wenn ich das so sage, dann meine ich nicht, dass hier mal einer heil wird und da mal einer rauskommt aus seinen Bedrückungen. Es gibt normale Heilungsgottesdienste, wo Leute 10, 20, 30 bis zu 50 Leute rausgehen und geheilt sind. Das kann ich euch hier so berichten. Das habe ich selbst gesehen in Videoaufzeichnungen, in Gottesdiensten, die übertragen werden und so weiter. Und solange das so ist, solange das woanders ist, vor Gott sind alle Kinder gleich. Solange werden wir nicht aufhören, daran zu arbeiten. Und ja, vielleicht ist der eine im Publikum, in der Gemeinde, der diesen Stand noch nicht hat, der vielleicht dieses ganze Wissen, was wir jetzt über Heilung gelernt haben, wir haben es deswegen gelernt, um es weiterzugeben, weiterzulehren, der möge doch ganz einfach auf Gott vertrauen, dass Gott alles zu jeder Zeit, an jedem Ort in der Hand hat und genau weiß, was in seiner Gemeinde passiert. Ja, es geht, glaube ich, deswegen so vielen Gemeinden so schlecht, weil nicht Gott einen Fehler gemacht hat, sondern vielleicht der Fehler in der Gemeinde liegt. Ja, ich bin hundertprozentig der Meinung, Gott ist perfekt, Gott macht keine Fehler und schon gar nicht mit seinen Kindern. Und wenn das, was passiert, ebenso passiert, dann können wir natürlich daran arbeiten, aber wir müssen es erstmal so hinnehmen. Ich sage das jetzt nicht, um euch niederzudrücken, sondern um Hoffnung zu sehen, denn wir werden, und ich hoffe, gemeinsam an diesem Thema Heilung dranbleiben. Und diese durchweinte Nacht neulich, die hat mich dazu gebracht, nachzudenken. Und ich habe gedacht, okay, vielleicht bist du einfach ein bisschen zu gestüm nach vorne gelaufen. Ist ja kein Wunder, du hast jetzt anderthalb Jahre alles gesehen, und da waren wirklich Sachen dabei, wenn ich euch das weitergeben würde, würde kaum einer glauben, was Gott alles machen kann mit Leuten, die ihm nachfolgen, die in seinem Wort stehen, die werden Sachen los. Ich will euch nur mal ein Beispiel erzählen, das ist allerdings schon ganz altes, das hat ein Pastor, der selber Heilungsgottesdienste macht, einmal von Smith Wigglesworth gehört. der hat für eine, da kam eine Frau zu ihm in den Heilungsgottesdienst und die sagte, ja, ich bin ganz schwer krank und kann kaum stehen und so weiter und ich fühle mich auch so schlecht, als wenn ich sterben muss. Und er sagte, kein Problem, komm nach vorne, wir beten jetzt für dich. Und dann ist die Frau gestützt von zwei Freundinnen nach vorne gekommen und das Miss Wigglesworth hat für sie gebetet und hat gebetet und hat gebetet und nichts passierte. Alle waren schon richtig frustriert, müde. Und dann passierte Folgendes, die Frau brach zusammen und war tot. Und da stand er jetzt mit seinem Talent, eigentlich damals schon weltbekannt, und die Frau fällt vor ihm tot um. Da hat Smith Wigglesworth hat dann die Frau genommen, hat sie in die Ecke gestellt und hat gesagt, und jetzt wirst du von den Toten auferstehen. Und dafür werden wir beten, alle, die hier sind. Und sie haben gebetet. Und die Frau ist zweimal in der Ecke an der Wand zusammengebrochen. Und sie haben sie wieder aufgestellt und sie haben weiter gebetet. Und dann kam das Miss Wigglesworth auf die glorreiche Idee, ihr zu gebieten. Und dann in dem Gebet hat er gebeten, und du stehst ja, du wachst jetzt auf und du wirst jetzt wieder lebendig und du wirst hier stehen und du wirst gesund sein. Und mit einem Mal fängt die Frau an der Wand, so in der Ecke da hinten, da, wo Guido sitzt, die fängt an, sich mit einmal zu bewegen, Augen fangen an zu flattern und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, die Frau steht, reckt sich, streckt sich und geht weg. Ja, die wusste ja gar nicht, was gerade passiert war. Ne? Die war, kam ja ganz so. Ne? Und solche Sachen, wenn man die jetzt im Blog von 5 oder 6 verschiedenen Pastoren in 6 verschiedenen Gemeinden immer wieder hört, dann wird man selber auf ein gewisses Podest gehoben und kommt gar nicht auf die Idee, dass das gar nicht sein könnte, sondern sagt, ja, guck mal, das ist der Standard, da müssen wir hin. Ja. Und ja, deswegen, ich wollte es euch nochmal so sagen, weil, wie gesagt, auch hier werden sicher, wird der ein oder andere Kranke da sein, ich weiß es ja auch. Und ja, nicht alle sind auf dem Stand, den wir jetzt nach 1,5 Jahren Ausbildung haben. Aber wir bleiben dran, wir arbeiten damit. Und ich habe eben in dieser Nacht, in diesem Abend gesehen, ich bin einfach wahrscheinlich ein bisschen zu stramm nach vorne marschiert. Wir werden das alles etwas gemächlicher angehen und wir werden auch zum Ende kommen. Ich kann euch dazu sagen, damit das nicht so abstrakt aussieht, wir hatten neulich eine Frau bei uns in der Gemeinde in Lübeck, die hat seit 3 Jahren Magenschmerzen und zwar zum Teil Koliken und. Sie ist dann vor einiger Zeit ins Krankenhaus nach Lübeck gegangen, sie ist in die Röhre gekommen, die Ärzte haben alles untersucht und haben nichts gefunden. Und sie war recht verzweifelt, sie war auch schon ein paar Tage älter, so unsere Preislage, und kam dann auf die gute Idee, weil ihr das eine Schwester empfohlen hat, dann ruf doch mal die Ältesten und lass über dich beten, Jakobus, ne, kennen wir alle. Und hat sie längere Zeit überlegt und dann hat sie das gemacht. Dann hat sie sich an unsere Leitung gewandt. Wir haben ja im Moment keine Ältesten, aber von unserer Leitung haben sich dann 2 Leute bereit erklärt, eben hinzugehen und das zu tun, was sie gerne wollte. Reinhard und ich, wir sind dann hingefahren und wir haben alles genauso gemacht wie in Jakobus. Wenn ihr Sünden habt, dann bekennt sie den Brüdern und so weiter und so fort. Wir haben sie dann mit Öl gesalbt, wir haben für sie gebetet, wir haben die Hände aufgelegt. Ja, das war's. So, dann guckten wir sie an. Sie hatte vorher ziemlich schmerzverzerrte Gesichtszüge und wir hatten das Gefühl, als wenn sie schon sich etwas im Gesicht entspannt hatte. Sie lächelte freundlich, als wir uns verabschiedet haben. Ja, und Reinhard kam dann am nächsten Sonntag ganz aufgeregt auf mich zu und sagte, stell mal vor, die Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Die hat keine Schmerzen mehr seit einer Woche. Alles weg. Die freut sich. Die weiß gar nicht, wie sie am lautesten und wo sie am lautesten lachen soll. Und erzählt das überall rum. So. Das war vor ungefähr 2 oder 3 Monaten. Und es ist bis zum heutigen Tag keine Krankheit mehr aufgetreten. Einfach nur, weil sie biblisch den Weg, den biblischen Weg gegangen ist, das getan hat, was die Bibel nicht empfiehlt, sondern uns vorschreibt. Das hat sie gemacht, sie war treu, sie war gerecht und hat das gemacht, was Gott wollte. Und Gott hat das gemacht, was er wollte. Und darüber, das sind so kleine Schritte, wo wir sehen, dass es weitergeht, dass es, ja, auch hier bei uns, nicht nur irgendwo in Amerika oder in Korea oder sonst irgendwo, nein, hier bei uns passieren Zeichen und Wunder, wenn auch erstmal in bescheidenem Maße. Aber ich möchte keinen Arzt fragen, ob der das besser gemacht hätte. Ganz sicher nicht. So, und jetzt kommen wir zur eigentlichen Predigt. Das war nur ein bisschen was zur Erklärung, das hatte ich auf dem Herzen, das wollte ich gerne loswerden. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Ja, wir hatten, als ich das letzte Mal hier gepredigt hatte, ich hatte das auch angekündigt, aus dem Epheserbrief gelesen, Kapitel 1, die Verse 1 bis 14. Und ja, da wollen wir heute weitermachen, weil ich hatte euch das letzte Mal versprochen, wenn ich wiederkomme, lese ich wieder aus dem Epheserbrief. Als erstes kommt ja, und das habe ich hier heute Morgen schon gemacht, als erstes Mal im Epheserbrief kommt die Begrüßung. Und die Begrüßung besteht einmal aus dem Absender, das ist Paulus, und dem Empfänger. Und ich möchte euch nur mal bitten, weil das werden wir in nächster Zeit öfter hören, auf dieses Wort Empfänger zu antworten. Es gibt nämlich einen Absender und einen Empfänger. Paulus schreibt hier an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus. Und die nächste Überschrift nach der Begrüßung, das Kapitel 1 trägt bei Luther ein, die Überschrift Lobpreis Gottes für die Erlösung durch Christus. Ich lese das heute nicht noch einmal, aber ich will mal kurz sagen, was in diesem Stück zu lesen ist, was jeder in diesem Stück lesen kann, selber lesen kann. Dort steht unter anderem, Gott hat uns gesegnet durch Christus Jesus mit allem geistlichen Segen im Himmel. Da steht, er hat uns vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus. Gott hat uns begnadet zu seiner herrlichen Gnade in dem Geliebten. Dort steht, in Christus Jesus haben wir die Erlösung durch sein Blut und die Vergebung unserer Sünden. Und dort steht, Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Wissens, den er in Christus seines Willens, den er in Christus gefasst hat. Nochmal, Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens, den er in Christus gefasst hat. Gott hat einen Willen gefasst in seinem Sohn Christus Jesus. Und nächste Zeile, in Christus ist alles zusammengefasst, was im Himmel und auf Erden ist, wenn die Zeit erfüllt ist. Es geht weiter, in Christus Jesus sind wir vorherbestimmt, zu Erben eingesetzt zu werden. Das gilt für die, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Und weiter steht dort, in Christus sind auch wir versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und zum Schluss noch, wir sind sein Eigentum. Wow. Wenn man das so alles nach und nach liest, jede Zeile für sich, jeden Vers für sich, das sind Tatsachen, das sind Wahrheiten, die einen eigentlich richtig fröhlich stimmen müssten. Deswegen verstehe ich gar nicht, warum hier nicht Jubel und Trubel ist. Ja? Ich finde, das ist gewaltig. Aber das wollte ich jetzt nur mal zur Wiederholung sagen vom letzten Mal. Allein aber aus diesem Stück Evangelium kann man sich sicher ein Bild von Gott machen und in welcher Beziehung er zu den Menschen steht. Das kann man alleine aus diesem kleinen Stück Epheserbrief, da bräuchte man fast den ganzen Rest der Bibel nicht. Dort steht so gut wie alles drin, was für uns wichtig ist. Natürlich sind wir in der glücklichen Lage, die ganze Bibel zu haben. Aber alleine aus diesem Stück kann man wahnsinnig viel Schönes, Gutes, Erfreuliches herauslesen. Und ich sage es gleich, weil es hier bei euch ja auch kein Geheimnis ist. Was macht denn die Beziehung zwischen Gott und den Menschen so ganz entscheidend aus? Nun, das haben wir eben gerade ein paar Mal gehört. Das Wichtigste, es geht nicht um irgendeine entfernte Verwandtschaft oder irgendjemand, der eine ist da, der andere ist da. Nein, es geht um eine Beziehung. Ja? Und wir in einer christlichen Gemeinde, wir wissen, wie wichtig Beziehungen sind. Und genauso entscheidend ist die Beziehung zwischen Gott und seinen Menschen, von denen er sagt, ihr seid mein Eigentum. Ja. Und für uns, was ist für uns wichtig, was haben wir herausgelesen? Die Beziehung ist wichtig, in Christus Jesus zu sein. In Lübeck darf ich das schon fast nicht mehr sagen, weil die sagen, das sagst du ja immer. Ja, ich sage, das ist auch wichtig, das ist das Allerwichtigste. Ne? Und meine Frau und ich, wir sind froh, dass wir in Christus Jesus sind. Dass wir ihn in all unseren Krankheitsnöten, und es geht da um keine Kleinigkeiten, dass wir ihn an unserer Seite gehabt haben. Der hat uns durchgetragen, wo wir selber schon bis hierhin im Wasser waren. Ja. Siehst du, ich habe es dir vorhin gesagt, ich fange auch leicht an zu weinen, gerade in diesen Zeiten. Aber es ist nicht schlimm. Ich schäme mich der Tränen nicht. Das ist für Jesus. Der rührt mich immer wieder an, wenn ich an das denke, was wir mit ihm gemacht haben. Was wir mit ihm zusammen gemacht haben. Und zwar durchgemacht haben. Wir sind jedes Mal durchgekommen. Auch wenn wir dachten, das geht ja gar nicht. Das geht ja überhaupt nicht weiter. So, nachdem wir nun gelesen haben, wie entscheidend es für die Empfänger dieses Briefes, nämlich die Gläubigen in Christus Jesus, die Heiligen in Ephesus und somit auch weltweit und auch hier in Lauenburg ist, in Christus Jesus zu sein, was könnte da auch noch wichtig sein, um sich diesen Lobpreis aus 1 bis 15 anzuschließen oder einzustimmen? Was ist eine ganz entscheidende Geschichte, um da richtig mitzumachen? Okay, das lesen wir jetzt im nächsten Teil, Kapitel 1, 15 bis 23, das hatte ich euch versprochen. Und zwar ist dieses Kapitel überschrieben, Gebet um Erkenntnis der Herrlichkeit Christi. Dort wird das alles ja von einer Seite beleuchtet, die wir vielleicht so noch gar nicht kennen. Ich fange mal an. Wer die Verse 3 bis 14 gelesen hat und staunend gesehen hat, was alles und wie alles mit Jesus zusammenhängt, dem hilft das nicht viel weiter, wenn ihm darüber die Erkenntnis über diese Bedeutung dieser Beziehung, wenn die Erkenntnis darüber fehlt. Und deswegen das nächste Kapitel, Gebet um Erkenntnis der Herrlichkeit Christi. Gelesen oder gehört, für toll gefunden, vielleicht sogar ganz kurz gedacht, ach, wäre das schön, wenn das so wäre, und dann umgeblättert und weitergelesen. Ja, erinnert ihr euch noch aus meiner Predigt an die Erinnerung an die Arbeitsweise des Satans, wie es seine böse Tat, sollte Gott gesagt haben? Ja, ich kann euch garantieren, wenn ihr diese Epheser-Stelle liest, er wird mit Sicherheit mal vorbeigucken und soll sagen, das kann ja gar nicht sein. Das hat er bestimmt nicht so gemeint, das hast du falsch verstanden. Ja, und damit ist die Erkenntnis über diese Wahrheiten nun wieder entscheidend wichtig. Denn ohne Erkenntnis der Wahrheit haben wir keinen Ertrag aus der ganzen Geschichte. Wir haben keinen Mehrwert, wir haben keinen Vorteil, wenn wir nicht die Erkenntnis haben, was in diesen Worten tatsächlich steht. Und wo wir gerade beim Thema Wahrheit sind, ihr wisst das alle, in der Bibel, im Neuen Testament geht es ganz entscheidend um die Wahrheit. Und ich habe neulich mal auch bei einem anderen Pastor in einer anderen Gemeinde eine ganz tolle Geschichte erzählt, die will ich gerne weitergeben. Der war ein sehr bibelkundiger Mensch und auch nicht das, sehr gebildet. Der kannte verschiedene Fremdsprachen und er kannte auch die Bibel, alle Worte, die dort drin waren, wie sie gemeint waren, was damit gesagt wurde und so weiter. Und er hat der Gemeinde dort gesagt, das Wort Wahrheit, an das wir uns so schön gewöhnt haben, das kann man im Neuen Testament auch als Realität übersetzen. Und da habe ich gedacht, nö, ich bleibe bei meiner Wahrheit. Da habe ich mich so schön dran gewöhnt, den Geist der Wahrheit und ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und so weiter. Aber dann zu Hause habe ich mich abends ja wie immer hingesetzt und habe mal so nachgedacht und habe gedacht, wenn man das mal an verschiedenen Stellen mit Realität übersetzt, dann kommt man manchmal auch zu sehr, sehr weitreichenden Erkenntnissen. Zum Beispiel, dass die meisten Leute draußen überhaupt nicht in der Realität leben, sondern in der Lüge. Weil ihr Vater ist der Vater der Lügen. Und sie kriegen alles, über auch nur das Fernsehen anmachen. Da geht die Lügerei schon los. Egal, ob wir Werbung sehen oder ob wir Politiker sprechen hören oder sonst irgendetwas. Alles Lüge. Ja, wenn man den Fernsehknopf anmacht, müsste eigentlich ein Schild kommen, alles Lüge. So, und wir leben in der Wahrheit. Wir dürfen und das ist der Unterschied zur Welt, wir leben in der Realität. Das, was hier in der Bibel steht, das ist die Realität, von der wir ausgehen können. Und es geht der Welt so schlecht, weil es sich danach nicht mehr richtet. Ja? Bei uns in Lübeck wäre es ein Ding der Unmöglichkeit gewesen, dass im Mittelalter jemand eine Arbeitsstelle bekommen hätte, ohne Mitglied in einer Kirchengemeinde zu sein. Das war da völlig, völlig normal. Aber nun, gut, ich wollte einfach nur mal das mit der Realität loswerden. Wenn ihr da mal so in Ruhe drüber nachdenkt, da werdet ihr auf ganz erstaunliche Geschichten kommen. Und das wird aufbauend sein. Das habe ich selber gerade hinter mir. Kommen wir jetzt zu Vers 15 bis 23. Kommen wir also direkt zur Realität. Epheser 1, 15. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenken, gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Das ist wichtig. Nicht, dass wir einen Gott haben, nicht nur, dass wir an ihn glauben, sondern dass wir ihn erkennen. Ich will euch mal gleich sagen, was ich erkannt habe. Es ist mir nicht möglich, Gott in seiner Fülle und in seiner Herrlichkeit zu kennen. Ich kann mich ihm höchstens annähern. Und dann lese ich nächsten Tag eine andere Bibelstelle und erkenne wieder eine ganz neue Wesensart an ihm und wie Gott mit anderen Menschen gehandelt hat und wie großzügig er ist und wie gütig er ist. Und da sagt doch mein innerer Schweinehund, das kann gar nicht sein. Ja, so kann man nicht sein. Ne? Und dann sagt die gute Seite von mir, doch, das ist Gott. Ja, der ist einfach so, selbst wenn wir uns das nicht vorstellen können. Aber deswegen steht hier, so schreibt der Paulus auch, eben wir sollen die Herrlichkeit Gottes, den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Wir sollen ihn tatsächlich so erkennen, nicht wie wir uns ihn vorstellen, wie wir uns meinen, dass er sein könnte, sondern aus seinem Wort heraus lesen, in Erfahrung bringen und dann im Glauben annehmen, damit wir seinen Charakter, so wie er ist, wie er wirklich ist, um ihn zu erkennen. Und dann schreibt Paulus hier, und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Das fand ich so ein besonders schönes Wort, was ich so herrlich für mich selber finde, weil Paulus hier schreibt, und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Es gab einmal einen Franzosen, ja, das war der Antoine de Exupéry, und der hat das Buch geschrieben, Der kleine Prinz. Und dort steht drin, man sieht nur mit den Augen des Herzens gut. Und das ist toll. Und hier habe ich es wiedergefunden. Kleines Stückchen nehmen. Und das sagt der Paulus auch zu den Ephesern. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Und warum? Damit ihr erkennt, mit welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Und das haben wir vorhin gehört. Die Erben, die Heiligen, das sind wir. Ob wir uns das vorstellen können oder nicht, das ist die Realität. Das ist das, was Paulus uns als unser, ich hätte mal gesagt, als unser Vorbeter, nein, auf unseren Grund. Wir sind gegründet auf die Apostel, Propheten und auf Jesus Christus natürlich. Und wenn der das sagt, dann spricht das der Heilige Geist mitten in uns hinein und dann können wir davon ausgehen, dass es stimmt. Ja, durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel, über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst noch einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde, zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Warum ist diese Epheserstelle so wichtig? Wir lernen hier die Realität um uns herum kennen, nämlich, dass Jesus eingesetzt ist von Gott, dem Vater, eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel, das heißt an der hervorragendsten Stelle, die man haben kann. Und zwar ist er gesetzt worden über alle Reiche, über alle Gewalt, über alle Macht, über alle Herrschaft und alles, was sonst noch einen Namen hat. Ihr könnt ja mal in Ruhe drüber nachdenken, ob in diesem Satz irgendetwas nicht enthalten ist. Denn warum lese ich das vor? Ich lese das vor, weil zu den Reichen, zu den Gewalten, zu denen, die Macht haben und zu einer Herrschaft gehört auch Krankheit. Ja, über alles, über Krankheit, über Tod, über Teufel, über alles ist Jesus gesetzt worden. Und das sollte uns ja Ruhe geben, damit wir einfach wissen, mit wem wir verbündet sind. Jesus Christus ist unser Herr, er ist das Haupt der Gemeinde, er ist unser Haupt und er hat von Gott, nicht von irgendjemandem, sondern er hat von seinem Vater im Himmel, der auch unser Vater ist, er hat Macht bekommen über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat. Und nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen, gibt Hoffnung für die Zukunft. Aber was wir sollen hier auf dieser Erde zurechtkommen. Wir sollen hier klarkommen. Und zwar sollen wir, wie Jesus Christus, nicht unter irgendwelchen Füßen sitzen, sondern wir sollen herrschen. Ja? Was tut der Herr? Was tut ein Herr? Er herrscht in der Regel. Das sollte er tun. Und wenn wir mit ihm zusammen an die Seite gestellt sind bei ihm, dann ist es unsere Aufgabe, das, was unter seine Füße getan worden ist, ja auch zu bekämpfen, zu verbessern. Denn wir sind sein Leib, denn die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Jetzt kommen wir zu einer Stelle, das ist ja so als Übergang zum nächsten Mal. Das neue Leben als Geschenk der Gnade ist das übergeschrieben. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht. Seht ihr, da ist er wieder, der Widersacher. Nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams, habe ich vorhin schon angeschnitten. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns, von Natur wie auch die anderen. Und jetzt kommt mein Lieblingswort, aber Gott, ja, versuche ich immer unterzubringen, aber das steht hier wirklich in der Bibel. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus. Das ist auch wieder mein Lieblingswort. Und warum das alles? Damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Steht wirklich hier. Ja? Gott möchte uns seinen überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns zeigen in Christus Jesus. Es ist Gottes erklärter Wille, dass es uns gut geht und das müssen wir nicht erkämpfen, sondern das bekommen wir aus Gnade. So wie wir selig geworden sind aus Gnade, so bekommen wir auch Gottes überschwänglichen Reichtum zu sehen. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich jemand rühme, denn wir sind sein Werk geschaffen, ihr wisst es schon, in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Seht ihr, und das ist unsere Aufgabe, in den Werken, die Gott zuvor bereitet hat, in diesen Werken zu wandeln. Das heißt, wir müssen nichts selber machen. Wir müssen nicht irgendwas übers Knie brechen oder mit Gewalt. Wir müssen einfach nur das tun, was hier im vorigen Kapitel stand. Wir müssen erkennen, was Gott bereits für uns vorbereitet hat, so wie es hier wortwörtlich steht. Und wenn wir das erkennen wollen, wo sollen wir dann suchen? In Christus Jesus. So, da könnte man jetzt Amen zu sagen, das sage ich auch, aber lasst uns einfach das, was uns vielleicht schon so ein bisschen nervt bei meinen Predigten, in Christus Jesus sein. Ja, damit habe ich meine Leitungskollegen immer wieder genervt. Schöne, ich wünsche euch eine gesegnete Woche, in Christus Jesus. Da habe ich schon mal keine Antwort gekriegt. Aber warum mache ich das doch nicht aus Bosheit? Weil das ist der Weisheit letzter Schluss, in Christus Jesus zu suchen, welche guten Werke hat der Vater für uns vorbereitet und dann mit Jesus im Herzen und dem Heiligen Geist dazu loszugehen, zu suchen und dann das zu tun, was unsere Aufgabe ist, nämlich in Christus Jesus Menschen heil zu machen, Menschen gesund zu machen, Dämonen auszutreiben und so weiter und so fort. Ihr kennt das alles, ihr seid Christen. Und ja, vielleicht erkennen wir, dass wir dann das ein oder andere in der Vergangenheit anders und falsch gesehen haben. So, und weil er mir jetzt los muss, machen wir hier Schluss und das nächste Mal im Epheserbrief weiter. Versprochen. Vielen Dank.